Der beste Film oder die beste Serie?
Rocky. Der chancenlose Boxer, ja, der gegen den ungeschlagenen Weltmeister antritt, genau, und am Ende seine Liebe findet. Also
Rocky, das ist auch so eine Geschichte. Du kommst aus Litauen, Handballwelt, dort ist ein bisschen was anderes. Du musst kämpfen, dass du ja in Handballwelt bekannt wirst oder anerkannt wirst. Und ja, so hat das ein bisschen vielleicht als Kind mich weitergebracht.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Drei Spiele, drei Siege und eine Tordifferenz von 120 zu 40. So sieht's aus in der gemischten E-Jugend-Tabelle. Da spielt mein Sohn neuerdings. Nicht beim BRC, aber auch da führt der BRC die Tabelle an. Mit plus 80 Tordifferenz.
Boah, das ist eine langweilige Saison.
Ne? Sie hat gerade erst angefangen. Ja, aber die Großen machen es nicht viel anders. Auch die erste Mannschaft des Bergischen HC, ja, führt die Bundesliga-Tabelle der zweiten Liga an nach einem 44:35 Sieg am Wochenende gegen Bayer Dormagen. Aber nicht nur darüber wollen wir sprechen in dieser Folge der Löwenzeit. Hallo erstmal dazu, der BRC-Podcast zurück mit Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Ich grüße euch.
Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und unser Gast heute ist Gerlas Babarskas vom BHC, herzlich willkommen.
Hey, hallo, hallo, freut mich.
Die neue Nummer 14 bei den Löwen im linken Rückraum, 30 Jahre ist er alt, in Litauen aufgewachsen, aber schon einiges rumgekommen in Europa.
Ja, auf jeden Fall, also habe ich schon viel gereist.
Österreich, Frankreich, Bietigheim und jetzt das Bergische Land. Mit und über ihn wollen wir einiges erfahren in dieser Folge der Löwenzeit. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, gerne.
Jetzt starten wir, Tom, mit dem kurzen sportlichen Rückblick, dem in Anführungszeichen schmutzigen, knappen 25:24 gegen Coburg. Davor haben wir uns das letzte Mal getroffen, folgte ein 44:35 gegen Bayer Dormagen, mit dem man erstmal, klar vom Ergebnis her, zufrieden sein kann oder hätte es noch höher ausfallen können?
Viel mehr Tore kann man wahrscheinlich nicht werfen, ja, würde ich sagen. In der Abwehr war Steigerungspotenzial noch vorhanden, wobei man es natürlich in Relation sehen muss. Beide Mannschaften hatten unheimlich viele Angriffe, unheimlich viele Abschlüsse auch. Also dass das nicht 25:20 ausgehen kann, das Spiel ist auch klar. Von daher, ja, auf jeden Fall trotzdem Luft nach oben in der Abwehr, Torhüterquote war dann auch nicht so gut, was ja auch immer ein bisschen mit der Abwehrleistung dann eben zusammenhängt. Aber im Angriff war das schon ganz gut. Ich glaube, 9 technische Fehler waren es am Ende. Und man wollte unter 10, also Punktlandung. Ne? Und die Wurfquote war 77%, was natürlich fantastisch ist. Da ist, glaube ich, der Richtwert so bei 65% oder sowas. Von daher, das passte alles. Und das erste Spiel, was du angesprochen hast, Coburg, so im Gesamtbild schwächer, unheimlich viele technische Fehler. Direkt nach dem Spiel hieß es, 18 waren es am Ende, glaube ich, hatte man 17 dann zusammengezählt. Und es war auch ein Spiel, wo man die ganze Zeit irgendwie hinterherlief, immer wieder die Chance hatte, dann doch mal in Führung zu gehen, dann wieder einen dummen Fehler gemacht hat, dann kurz vor Schluss das Spiel gedreht hat, war mit 3 vorne, dachte, okay, das wird jetzt reichen. Aber dann macht Coburg, kommt doch nochmal auf ein Tor dann ran, also 2 hintereinander kommen auf 1 ran und haben den letzten Wurf, den dann Christopher Rudek hält. Also das war eher so ein, ja, wie sagt man das, sehr schmutziger Sieg, hast du gesagt, den man halt auch braucht, wenn man aufsteigen will, denke ich, vor allem auswärts.
Dass es zwei ganz verschiedene Spiele werden, zwei verschiedene Gegner, Coburg und Dormagen, war vorab klar. Trotzdem so aus eurer Sicht, was lief vielleicht jetzt am Wochenende auch schon besser, was gegen Coburg noch nicht so funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Also wie angesprochen, also wir haben das Spiel, also beide Spiele gewonnen. Das ist das Wichtigste, das ist, was zählt am Endeffekt auf die Tabelle. Aber wir haben dann ganz viel Fokus drauf gelegt nach Coburg-Spieler auf die technische Fehler. Die hat uns ja runtergebracht in den Spiel. In den Spiel lief aber Abwehr super. Und ja, wir müssten Steigerung schon zeigen. Aber wie wir gesprochen haben, der Steigerung haben wir in Angriff wirklich gesehen. Das war echt gute Leistung, trotz die 8-9 Fehler, die wir trotzdem machen. Und wir bringen Dormagen in Tempospiel auch rein. Also Dormagen hat zwar auch sehr hohes Tempo gehalten. Wir haben, wie gesagt, deutlich mehrere Angriffe wie in normalem Spiel. Aber ja klar, also in Abwehr müssten wir steigen gegen Dormagen und ja, das hat nicht so gut gelaufen. Aber heute schon Vormittag, wir haben auch darüber gesprochen, wir haben auch da trainiert und ja, nächstes Spiel, wir werden sehen. Hauptsache 2 Punkte, das ist das Wichtigste.
TuS in Lübeck, dann der nächste Gegner, über den wir später nochmal sprechen werden. Tom, wenn wir jetzt so drei Spieltage nehmen. Es ist immer noch früh in der Saison. Trotzdem so ein erster Eindruck der neu formierten Mannschaft. Wo würdest du sagen, mal so ein bisschen verkürzt, wer funktioniert schon gut? Wo ist noch Potenzial?
Ja, also Gerdas Babaskas funktioniert hervorragend, muss ich immer sagen, wo er gerade da ist. Ne? Das, also auf beiden Seiten des Feldes, also meine ich durchaus ernst, vor allem in der Abwehr sehr stark. Und ich finde insgesamt die Angriffsleistung, klar, auf Coburg kann man das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich fand in den beiden Heimspielen die Angriffsleistung schon wirklich sehr gut, vor allem auch sehr variantenreich. Also es ging über außen, es ging über den Kreis, es kommen Schüsse aus dem Rückraum, es kommt aber auch also viel 1 gegen 1 eben aus dem Rückraum, wo man dann Durchbrüche hat. Auch viele individuell gute Sachen, die da passieren. Also jetzt zum Beispiel Eloy Morante hat ein herausragend gutes Spiel. Babak hatte viele gute Aktionen. Elias Scholtes hat wieder richtig gut gespielt. Auch im Angriff da 4 Tore in 4,5 Minuten oder sowas war das in der ersten Halbzeit. In der zweiten dann nochmal 2 nachgelegt. Also da sind viele Dinge, die offensiv schon wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Ich denke, wenn man noch was hat, was man jetzt so wirklich stabilisieren muss, möchte, dann ist es einfach die Abwehrstabilität, die manchmal da ist und manchmal eben auch noch nicht so hundertprozentig da ist. Da denke ich, ist schon noch Luft nach oben und die Abwehr ist natürlich auch mehr extrem wichtig, ne? Also logischerweise, der BRC will in der Abwehr Bälle gewinnen, zum Tempospiel kommen und ja, eben einfache Tore dann eben auch generieren. Das ist ja nun mal auch eine der Stärken vom BRC oder war eine der Stärken vom BRC, die man jetzt wieder unbedingt haben möchte. Ich glaube, das reicht erstmal als Antwort, oder?
Absolut, absolut. Und bei hilft nichts mehr, aber bei Elias Scholtes sieht man auch, was dem BRC in der letzten Saison gefehlt hat, als er ja weite Strecken gefehlt hat.
Ja, absolut. Also man kann sich ja schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn sich da nicht so viele Leute verletzt hätten beim BRC letztes Jahr, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und über die zweite Liga sprechen. Da sind einfach ganz viele Dinge zusammengekommen letzte Saison. Und der Ausfall von Elias Scholtes und auch Aaron Sesing, die gehören ganz sicher dazu. Und gerade auf der Linkshänderposition mit Elias, da hatte man vorige Saison dann eben nur Jubel Mbengue, der auch nicht wirklich fit war, immer wieder Knieprobleme hatte. Dann hat man im Winter noch Gregor Krečić, wer erinnert sich nicht, nachverpflichtet, der jetzt auch dann nicht, kann man ja auch ihm jetzt nicht vorwerfen, der nicht wie eine Bombe eingeschlagen ist. Das war dann schon die schwache Rückraumposition, Rückraum rechts, also die links in der Position. Und das hat man diese Saison gar nicht. Da hat man da eher diesen Luxus von 3 Spielern gleichzeitig. Johannes Wasilewski ist ja dazugekommen zu Djibril Mbengue und Elias Scholtes.
Apropos Djibril. Das wollte ich gerade fragen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, er hat ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Gehirnerschütterung ist, aber einen Kopfzusammenstoß mit einem Gegenspieler in Coburg gehabt und hat die ganze Woche dann nicht trainiert. Und da muss man jetzt gucken, wie das dann diese Woche funktioniert. Aber es klang jetzt für mich nicht so, wie der fällt jetzt einen Monat aus oder sowas. Das ist dann eher, ja, man ist halt heutzutage viel vorsichtiger, was so Kopfverletzungen betrifft.
Komische Frage, aber was war die schlimmste Verletzung, die du jemals hattest? Oder bist du bisher halbwegs gut durch deine Karriere gekommen?
Also zuerst, ich klopfe auf dem Tisch, auf dem Holz, aber ich hatte keine größere Verletzung, da ich in meiner ganzen Profikarriere fast nie länger ausgefallen bin. Meine größte Verletzung, die ich hatte, das war damals in Österreich noch. Ich bin zusammengeschlagen gegen einen Spieler und ich habe zwar 3 Zähne verloren. Das war schon ein bisschen heftig, aber das ist auch die Verletzung, da ich nach einer Woche wieder spielen könnte. Zwar ohne Zähne, aber mit einem Mundschutz an. Aber sonst ja, also keine größere Verletzung bis jetzt und ja, hoffentlich bleibt das auch so.
Er darf sich diese Saison ja auch nicht verletzen, denn wenn man jetzt sagen will, okay, wo ist denn vielleicht ein Schwachpunkt in dieser Saison beim BRC, dann würde ich sagen, die Rechtshänderpositionen im Rückraum relativ dünn einfach besetzt. Das gibt halt Eloy Morante, Maldonado und Tomáš Babak, Gerdas Babaskas, Robin Granlund und dann als Perspektivspieler Sören Servos, der auch gerade noch nicht fit ist. Ja, ne, wenn sich da jemand verletzt, dann ist es, glaube ich, schon ein Problem. Also fit bleiben.
Ja, hoffentlich. Ja.
Wir drücken die Daumen, ja. Kleine Anekdote übrigens, Tom, weil ich mich auch erst dran gewöhnen müsste, nochmal aus der E-Jugend meines Sohnes. Ich kannte das nicht, wusstest du das? Da wird in der ersten Halbzeit, ja, spielen die mit getrennten Feldern. Also das heißt, die erste Halbzeit läuft so, 3 vorne, 3 hinten und die dürfen nicht die Mittellinie überqueren.
Das war in meiner E-Jugendzeit noch nicht so.
Nee, ist auch, glaube ich, noch relativ frisch sozusagen. Aber zweite Halbzeit läuft dann wieder normal. Ich habe mir vorgestellt, wie das mal aussieht, wenn man das mal Profis spielen lässt. Du darfst nicht die Mittellinie überqueren, sondern musst dann wirklich an der Hälfte stehen bleiben.
Stell ich mir sehr amüsant vor. Wozu dient das? Ich kann es mir noch immer nicht vorstellen, was gemeint ist.
Ja, also es spielen halt wirklich nur, du stehst mit 6 bis 7 Leuten auf dem Feld, aber in der ersten Halbzeit dürfen die entweder nur vorne oder nur hinten spielen. 3-3 vorne, 3-3 hinten. Und an der Mittellinie dürfen die nicht rüber.
Also die haben das schon in Vorbereitung, also vor Aufwärmen gespielt auch. Aber das ist auch so ein bisschen wach zu werden, auch uns für das Training vorzubereiten. Aber natürlich, da geht es um Tempo, um viele schnelle Entscheidungen auch dann. Aber ja, also andere Art von Handball.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es dazu dienen soll, die erstmal, weil die sind ja relativ jung. Ne?
Die verteidigen zu dritt dann.
Ja, ja, aber sie haben ja auch nur 3 Gegenspieler.
Ja, ja, okay. Ja, okay, muss ich mir mal angucken. Ich komme mal vorbei.
Sehr
gerne.
Wenn
es gegen den BHC geht, wo spielt denn dein Sohn?
Beim STB.
Ui, Derby, ja, ja.
Bei allen Neuen habe ich mir diese Saison gedacht, lernen wir euch ein bisschen besser kennen und habe deshalb meinem Sohn sein Beste-Freunde-Buch geklaut. Das macht man so in der Kita und in der Schule, ne, dass man so die anderen ausfüllen lässt. Und das machen wir jetzt mal mit dir. Ich heiße, vollständiger Name.
Gerdas Babaskas.
Man nennt mich auch, also Spitznamen?
Baba oder hier würde ich auch Gerd genannt, wobei ich für mich eher Baba.
Okay. Ich kann besonders gut, außer Handball, also so auch persönliche Talente oder Dinge, die du besonders gut kannst.
Boah, das tut mich schwer, aber ja, kochen vielleicht. Also
welche Richtung?
Alles zusammen, also egal. Ich wähle aus und dann mache ich einfach zu Hause, also ich koche schon gerne.
Okay, meine größte oder charmanteste Macke?
Entschuldigung, also das habe ich
Eigenart,
nicht verstanden.
So eine Eigenart, so ein Spleen vielleicht, würde man sagen. Gibt es vielleicht aus dem Handball ein Ritual, was du hast?
Also beim Handball-Ritualen, also da gibt es so viele, dass ich nicht nennen kann. Also zuerst linke Schuhe anziehen, dann rechte Schuhe, also so Kleinigkeiten. Aber ich sage dann Mittagsschlaf vor dem Spiel. Das ist sehr, sehr wichtig.
Mein Lieblingsort, egal wo auf der Welt.
Das ist eine schöne Frage, weil ich schon viel gereist habe. Ja, Litauen, sage ich, bei meiner Mutter zu Hause.
Mein Lieblingstier?
Hund.
Der beste Song?
Song? Piano Man.
Der beste Film oder die beste Serie?
Rocky.
mein Traumberuf außer Handballer, also wenn du nicht Handballer geworden wärst, was wärst du dann vielleicht geworden?
Weil das kann ich auch nicht vorstellen. Alles mit Handball. Also egal was, aber mit Handball halt. Bin verliebt.
Wenn man dir persönlich eine Freude machen will, was sollte man dann tun? Womit kann man dir eine Freude machen?
Pizza bestellen und Handball gucken lassen.
Okay. Und das würde ich gern mal noch in meinem Leben machen. Was sind so die Dinge, die auf deiner Bucketlist stehen, die ich sage, das muss ich irgendwann mal noch tun?
Ich weiß nicht, einfach glücklich bleiben, egal was. Also alles, was mich glücklich macht. Da gibt's so viele Sachen, aber wie gesagt, das ist meine Familie. Das ist das Wichtigste, einfach mit meiner Familie eine geile Zeit weiter zu verbringen.
Thorsten, was für ein exquisiter Film- und Musikgeschmack. Normalerweise, wenn wir die jungen Spieler hier haben und solche Fragen kommen, da hört man irgendwie so ein Hip-Hop-Kram und bei Filmen dann irgendwie sowas wie, jetzt fällt mir gar nichts ein. Fuck you, Goethe oder so. Ne? Und jetzt kommt so krass, Rocky, absoluter Klassiker. Der chancenlose Boxer, der gegen den ungeschlagenen Weltmeister antritt und am Ende seine Liebe findet. Also
und im Hintergrund läuft Piano Man, mein Gott.
Und Piano Man ist so also ein unfassbar guter Song.
Ja, wie gesagt, Rocky, das ist auch so eine Geschichte. Du kommst aus Litauen, Handballwelt, dort ist ein bisschen was anderes. Du musst kämpfen, dass du in Handballwelt bekannt wirst oder anerkannt wirst. Und ja, so hat das ein bisschen vielleicht als Kind mich weitergebracht. Und Piano Man natürlich Klassiker, das gehört dazu. Ich bin alter Mann auch im Kopf vielleicht.
Spitzname ab heute The Italian Stallion.
Oh.
Oder was ist das denn? Litauen? Nee, Latvien? Nee, das ist Lettland. Was ist denn Litauen auf Englisch?
Lithuania.
Verflucht. The Lithuanian Stallion. Reimt sich nicht. Müssen wir was anderes finden.
Dann nimm uns doch mal genau dahin mit in deine Anfänge, in deine Kindheit, in deine Jugend. Aufgewachsen in Litauen, wobei ich bei Tom, glaube ich, in einem Artikel gelesen habe, geboren bist du tatsächlich in Deutschland?
Ja, genau. Also mein Vater war auch großer Handballspieler in Litauen. Und damals waren die Zeiten noch so, 87 hat er Europapokal sogar gewonnen mit litauischer Mannschaft. Dann mit 88 hat er noch weiter, glaube ich, in Litauen gespielt. Und 89 ist er nach Deutschland gezogen, ja, wegen die ökonomische Seite, weil er wollte besseres Leben, weil Litauen, das war ziemlich schwer nach damals. Und ja, ich bin da, weil die sind auch da 6 Jahre, glaube ich, geblieben, und ich bin da in Deutschland geboren. Aber zwar dann, als ich ganz klein war, noch zurück nach Litauen gezogen. Weil wir wollten, dass ich als Litau aufwachse.
Und Papa hat dann Richtung Handball fleißig geschoben. Also genau, hat sie quasi genau in die Wiege gelegt.
Genau, also ich habe auch meinen Bruder, der Handball gespielt hat, zwar vor einem Jahr aufgehört hat, ist gerade auch Co-Trainer in Großwallstadt. Hat auch eine schöne Karriere gehabt. Und ja, unser Vater hat uns in Handball gebracht und ja, bis zum Profisportler uns weitergeleitet, und ja, dann ging es weiter einfach.
Aber das ist ja eben schon angedeutet. Litauen ist jetzt was nicht jeder Scout wahrscheinlich permanent auf dem Radar hat. Ja. Wie viel muss man investieren tun, um halt dann wirklich aufzufallen?
Also ganz ehrlich, jetzt gerade wird es langsam ein bisschen besser mit Media und so, dann ist es deutlich besser als früher in den Zeiten, wo du keine Spiele angucken konntest oder sogar die Spieler würden nicht gefilmt, weil damals, als ich von Litauen nach irgendwo weg wollte, weil, also ich habe Profi angefangen zu sein mit 15 Jahre alt, in zweite litauische Liga, dann mit 16 schon erste litauische Liga gespielt, also bei mir ging das schon relativ gut. Aber dann mit 18 habe ich schon gesagt, okay, ich bin jetzt relativ an die Grenzen, was die mir anbieten können. Ich will weiterlernen, ich muss mich entwickeln, sonst wird das danach zu spät. Ich werde auch älter und ich werde nur die Zeit verlieren. Und quasi dann haben wir fast ein Spiel gefilmt, um dann mich weiter zu verkaufen, kann man sagen. Auch ich habe auch irgendwelche Möglichkeiten gesucht, dass ich ins Ausland kann und mit die guten oder bessere Trainer da arbeiten kann, die mich weiterentwickeln werden.
Mal eben kurze Zwischenfrage. Kann man in der litauischen ersten Liga denn überhaupt Geld mit dem Sport verdienen?
Also ganz genaue Gehälter kann ich nicht sagen, aber ich würde sagen nein. Also davon leben ist es fast unmöglich. Das kannst du daneben machen als Student oder wenn du eine Arbeit daneben hast. Oder zwar wie ich war ja in der Schule noch und da habe ich noch gespielt. Aber das ist selten der Fall, dass in litauischer Liga so mit 17 die Leute spielen. Gab es natürlich die Fälle, aber normalerweise die Studenten eher.
Und dann kam ja der Wechsel nach Österreich. Das ist dann schon mehr, also das ist ja auch jetzt keine europäische Top-Liga, ne, aber schon eine, in der dann so viel Geld bezahlt wird, dass man davon über die Runden kommen kann.
Ja, also ich sage ganz ehrlich, bei mir, das Geld war gar nicht im Kopf in dem Moment. Ich wollte einfach nächste Schritt machen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele schon ziemlich gutes Handball, aber ich verstehe den halt noch nicht. Und ich musste das lernen, ich musste den verstehen. Und da damals kam ich hatte einen Spielerberater kennengelernt. Mit ihm arbeite ich zwar nicht mehr zusammen, aber er hat diese Möglichkeit in Österreich gefunden und die war echt sehr gut für mich, weil das war auch dieser Schritt, der war nicht zu groß und nicht zu weit und deswegen hat das auch gut geklappt. Und die hatten auch so ein System in Österreich, dass du unter 20 Mannschaft hast und erste Mannschaft und die spielen einer nach den anderen. Also ich habe zwar mit U20 Mannschaften so 60 Minuten dann gespielt, vorne wie hinten, und dann noch mit erster Mannschaft so 15, 20 Minuten und das war schon mit 19 Jahren alt und das hat mich enorm weitergebracht. Und dann ab zweites Jahr in Österreich, dann hatte ich einen Trainer, der Kroate Vica Belas, der hat mich sehr weit gebracht, weil er selber war auch Rückraum Linke, der Innenblock gedeckt hat. Und der hat ja das Handball bei mir beigebracht und Österreich, das war ein sehr guter Schritt, wobei das ging gar nicht um Geld. Ich habe so viel bekommen, dass ich überleben kann, aber auch nicht mehr.
2015, 2018 dann die Etappe nach Bietigheim, da hast du zweite Liga gespielt, danach ging es nach Frankreich, aber das Ziel Deutschland war schon weiterhin im Fokus.
Ja, genau. Also als Kind, mein Vater hat ja auch schon in Deutschland gespielt. Wir haben immer deutsches Handball angeguckt. Sagen wir ehrlich, das ist eine der besten Handball der Welt, weil ich in Frankreich auch lange gespielt habe. Deswegen würde ich sagen, auch dort spielt man auch sehr gutes Handball. Aber Deutschland ist schon was, also vor allem die erste Bundesliga. Und damals habe ich nach Bietigheim gewechselt. Das war sehr gute Zeit für mich, habe mich sehr weit entwickelt und mit Hartmut Meierhof als Trainer, ich fand ihn als Mensch und als Trainer überragend, super Typ und wir sind immer noch in Kontakt und ja, falls ihr das hört, Grüße an ihm und unglaublicher Typ und als Mannschaft haben wir echt eine unfassbar geile Truppe gehabt, wir haben eine junge Truppe gehabt, wie gesagt, das weiterhin. Das ging gar nicht um Geld. Wir haben zwar nicht so viel verdient, aber wir waren eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Und damals, 2018, sind wir auch aufgestiegen. Das war auch super. Aber in der Zeit habe ich auch Möglichkeit, nach Chambéry gehabt zu wechseln. Und ich könnte das nicht ablehnen, weil das war ein Top-Club in Frankreich. Du könntest Europapokal spielen und so weiter. Und ja, das war auch super Zeit für mich in Frankreich. 6 Jahre, das war perfekt. Aber irgendwann zurück nach Deutschland wollte ich schon. Ich will auch erste Liga Deutschland spielen. Und ja, so ein bisschen Kerzen habe ich schon und mein Herz so ein bisschen in Deutschland, weil ja, bin ja auch hier geboren, habe auch hier gespielt. Und damals, wo ich eigentlich mit Bietigheim aufgestiegen bin, könnte ich erste Liga spielen, zwar dann wollte ich was anderes machen, aber das Traum erste Liga zu spielen ist weiterhin geblieben.
Chambéry und Pédec waren die letzten Stationen in Frankreich. Ja.
Schön ausgesprochen.
Ja,
ganz kurzer Exkurs. Hartmut Mayrhofer hat jetzt aber gerade, ist er nicht tätig, ne? Ich glaube, zuletzt war Erlangen, war das nicht so?
Ich glaube, gerade ist er nicht tätig. Also, das muss man genau nachgucken, aber wir haben ja vor einem oder so 2 Monaten haben wir nur kurz geschrieben, als ich in Mediation geschrieben habe. Aber das ging mir darum, ob es alles okay von persönlicher Seite ist. Aber ja, gerade glaube ich nicht. Der arbeitet gerade glaube ich nicht. Ja.
Okay, dann kannst du gerne nochmal die französischen Clubs aussprechen.
Das habe ich schon. Nein, wie hast du aus Aix-en-Provence, aus Frankreich dann verfolgt, das Geschehen rund um den BHC, als dann klar war, es geht nun doch in die zweite Liga?
Ja, also das war auch interessanter Schritt. Also das muss ich beginnen zu sagen, dass ich war 4 Jahre in Chambéry und ich habe sehr erfolgreiche Zeit gehabt, wo mir und den Verein und Mannschaft super ging. Also wir hatten echt super Zeit, wir haben gute Plätze auch bekommen. Und dann in Aix-en-Provence ging es, die sind, glaube ich, Dritte in der Liga geblieben und die haben gesagt, wir bauen jetzt ein Projekt an und wir wollen jetzt obere Tabellenfeld angreifen. Das heißt, die wollten unter erste 3 mischen. Das sind Montpellier, Nantes und Paris natürlich. Und die wollten da reinmischen und die wollten eine geile Mannschaft bauen. Und ja, dann gab es so ein bisschen, schwer zu erklären, aber so Gesundheitsprobleme bei Präsident, dann so ein bisschen Unsicherheit mit Sponsoren und so weiter. Und das Projekt ist ein bisschen angehalten. Und das war trotzdem gute Zeit. Wir hatten gute Mannschaft. Wir hatten ziemlich gute Ergebnisse, auch Europapokal gespielt und so. Aber dann das Projekt war nicht mehr das, was es sein sollte eigentlich. Und ich hatte das Gefühl auch gehabt, ich bin jetzt mittlerweile 30. Mit 30 habe ich noch eine Chance in Bundesliga zu spielen. BHC hat mich angerufen, die wollten unbedingt, dass ich herkomme. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist ein guter Zeitpunkt, hier zurück nach Deutschland zu kehren und ja, meine Zeit in Deutschland wieder neu auszuprobieren. Und ich bin auch so ein Mensch, ich liebe neue Challenge und das ist auch eine geile Challenge für mich.
Hattest du denn eigentlich auch, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, auch für die erste Liga unterschrieben oder war das schon fest, dass es in die zweite Liga runtergeht?
Also als wir noch gesprochen haben, das war noch nicht fest, aber das wurde ganz schnell klar. Aber ich wüsste schon, dass wir in zweite Liga, also das BHC wird in die zweite Liga absteigen. Als ich unterschrieben habe, wusste ich das schon. Aber ja, wie gesagt, das war auch ein Challenge. Warum nicht? Wir müssen jetzt beweisen, dass wir gut genug sind, in die erste Liga wieder zu spielen.
Ja, und das Ziel wird ja auch total offensiv von der Mannschaft formuliert, ne, finde ich. Also habt ihr ja doch klar gemacht, dass das Saisonziel ist.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viel darüber gesprochen in Vorbereitung. Wir haben viel darüber diskutiert und es ging um die Ziele zu setzen. Und eins davon war, ja, wo wollen wir hin? Wo wollen wir nächstes Jahr sein? Und das ist ganz klar. Wir wollen in der ersten Liga sein. Das ist kein Geheimnis. Natürlich, wir wissen, dass es super schwer ist. Ich war auch 3 Jahre in der zweiten Liga schon mit Bietigheim. Habe schon gesehen, wie schwer das sein kann. Und ja gut, aber das liegt nur an uns, ja, wie du gesagt hast, auch verletzungsfrei zu bleiben, gute Stimmung zu haben. Wir haben zwar die ersten 3 Spiele gewonnen, aber jetzt geht's nach Lübeck und ja, das ist das nächste Ziel. Und mit diesen kleineren Zielen, jedes Spiel zu gewinnen, vielleicht am Ende der Saison, vielleicht sind wir auch da oben. Das ist, hoffentlich sind wir auch.
Aber zumindest hast du nach 6 Jahren Frankreich deine Französischkenntnisse wahrscheinlich ordentlich aufgebaut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch damals so komische Sache. Die alle haben mich angeguckt, warum du sprichst schon zwar ganz gut, also die haben gesagt, sehr gut Deutsch, ich finde, ich muss noch mich entwickeln, aber die haben gesagt, ja, warum gehst du jetzt überhaupt nach Frankreich, du musst neue Sprache lernen und so weiter, aber damals mit 24 habe so, sondern umgekehrt das angeschaut, weil ich könnte neue Sprache lernen, das ist geil und ich bin so sprachnehmig und das war auch das Ziel, so schnell wie möglich die Sprache auch zu lernen und das ging relativ schnell, also ich könnte in ein halbes Jahr schon mich unterhalten und in einem Jahr könnte ich ganz normal schon sprechen und natürlich dann ganzes Umfeld in Frankreich zu lernen, das war auch sehr interessant, ganz anders als in Deutschland, aber auch sehr cool.
Bis auf das Wort Macken funktioniert das ja gut mit der deutschen Sprache.
Absolut, absolut. Ja, jetzt musst du Solinger Platt lernen. Du bist ja hier in die Region gekommen und du bist nicht alleine gekommen.
Ja, genau, mit meiner Frau zusammen, genau.
Erzähl uns ein bisschen was über sie, denn sie ist ja auch zumindest dem Sport verbunden sehr.
Ja, genau. Also wir haben uns kennengelernt, ich glaube, als wir noch ganz klein waren, so 10, 11 Jahre vielleicht. Sie hat in der gleichen Stadt, wir haben beide Handball gespielt. Manchmal ja haben wir uns auch getroffen, aber das war so allgemein zwei Mannschaften von den Jungs und von den Mädchen. Aber wir hatten keinen richtigen Kontakt gehabt und damals, als ich schon in Österreich war, da haben wir angefangen zu unterhalten und da ging's los. Sie hat trotzdem weiter Handball gespielt und zwar auch in Deutschland hat sie, als sie nach Bietigheim da gekommen ist, hat sie weiter auch Handball gespielt in der dritten Liga, in Bietigheim zweite Mannschaft und in TV Möglingen. Dann ging's nach Frankreich, hat sie auch weiter Handball gespielt, auch in der dritten Liga, hat zwar aber das Kreuzband gerissen und da haben wir auch entschieden, dass vielleicht Gesundheit ist das Wichtige von ihrer Seite und sie hat entschieden, dann mit dem Handball aufzuhören und hat sie voll in die Fitnesstraining sich investiert, hat Studium da abgeschlossen und hat ja während Covid eigenes Geschäft aufgemacht und ja, sie arbeitet als Fitnesstrainerin und ja, dann ging es ja nach Solingen. Und jetzt macht sie eine kurze Pause wegen persönlicher Entscheidung, weil sie auch schwanger jetzt ist. Und ja, wir gucken, wie das alles weitergeht.
Thorsten, du musst ja nicht mal fragen. So, du musst ja nicht mal fragen.
Die nächste Frage schon beantwortet. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja,
Dankeschön.
Ich durfte das nicht schreiben, musst du dir mal vorstellen. Hatte mir im Gespräch damals auch erzählt, aber sollte ich nicht schreiben. Jetzt plaudert das hier einfach raus.
Naja, wahrscheinlich inzwischen gibt es ja ein bisschen mehr Sicherheit, dass alles auf einem guten Weg ist.
Das rückt näher und näher. Ich habe auch mit meiner Frau gesprochen, ich habe gesagt, falls es angesprochen wird, soll ich sagen oder nicht, aber ja, ist auch kein Geheimnis, das ist schöne Sache, hoffentlich wird das auch alles gut laufen für das Baby und für meine Frau, aber bis jetzt ist alles in Ordnung, wir haben auch hier gute Frauärztin gefunden und alles ist top.
Super, das heißt, wann ist ungefähr errechneter Termin?
Ende des Jahres, also okay. Ende Dezember ungefähr.
Okay, das heißt, ihr wisst schon, was es wird?
Ja, Junge. Also freuen wir uns sehr.
Du hättest dich natürlich genauso auch über ein Mädchen gefreut.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber wir freuen uns, also hauptsächlich gesund, beide. Ja, und das ist das Wichtigste. Und ja.
Das heißt, du verbringst jetzt auch schon viel Zeit in Babyfachmärkten mit Ausstattung suchen. Habt ihr schon alles?
Also ganz ehrlich, haben wir noch nicht sehr viel Zeit verbracht, weil das ging auch viel mit Umzug, Saisonbeginn. Ich muss auch sagen, ich will Vollprofi sein und das erste lege ich schon auf Handball. Vor allem, das ist jetzt gerade dieser Zeitpunkt, du kommst als neuer Spieler, neue Mannschaft, viele neue Spieler und wir mussten einander finden mit Trainingslager, viele Auswärtsspiele und so weiter. Und deswegen, das ging mehr um Handball jetzt gerade. Meine Frau natürlich, sie sucht schon die Sachen, was wir ja dann irgendwann vorbereiten müssen. Aber wir werden das langsam eintreten, aber ja, das zuerst geht's um Handball, wie gesagt. Wir müssen das bis neues Jahr dann noch alles gut machen. Dann haben wir auch vielleicht ein oder zwei Wochen Pause zwischen Weihnachten und der zweiten Saisonhälfte. Und ja, das passt auch.
So langsam macht die Betriebskita beim BHC doch Sinn, Tom. Wir müssen nochmal drüber nachdenken.
Ich habe schon gerade überlegt, ob man da noch nachhaken kann, ob es noch irgendwelche interessante Fragen zu Nachwuchs gibt. Aber das machst du so gekonnt, ne? Ein Ding nach dem anderen. Termin, Geschlecht, Kita.
So, aber dafür ist Tom ja immer bestens informiert mit anderen Insider-Informationen aus der Mannschaft. Was hat man dir denn zu Gerdas so zugesteckt?
Das eine Sache wusste ich schon vorher, die ist eine sehr gute Anschlussfrage. was die Hobbys ja betrifft, du hast ja selber über dich gesagt, du bist der absolute Handballfreak. Das kommt auch aus dem Team. Also das ist anscheinend schon angekommen, dass du kaum andere Themen hast. Klappt das denn dann überhaupt? Also ich meine, oder musst du dem Kind direkt von Anfang an dann Handball zeigen?
Also ich weiß es nicht. Also wir müssen das erstmal abwarten, bis das Kind auf dem Feld ist. Aber wie gesagt, meine Frau hat auch Handball gespielt. Sie versteht es vollkommen, dass ich Handballfreak bin. Und zum Beispiel regelmäßig gucken wir Handball auch an. Oder ich gucke das Handball an. Sie ist daneben auch. Sie hört auch gerne zu, was ich da über Handball auch erzählen habe. Aber auf jeden Fall, mein ganzes Leben ging um Handball. Natürlich, da gibt's auch andere Sachen in meinem Leben, aber ich liebe es. Also ich trainiere halt viel, oder wir haben viele Trainingseinheiten, aber wenn ich auch Zeit habe, Handball anzuschauen, ich liebe es. Und ich glaube, ganz ehrlich, das wird auch nicht viel ändern, wenn das Kind da ist. Und ja, mal schauen, ob er überhaupt Sport machen will oder nicht. Und dann werden wir entscheiden, ob er selber Handball spielen würde.
Machst du das nicht von Anfang an so, dass du den Ball dann immer so Richtung linke Hand wirfst, damit man...
Also ganz ehrlich, muss man rechte Hand anschnüren, dann hinten in den Körper. Naja, aber ganz ehrlich, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das geht's. Also, wie gesagt, alle denken wir so, aber... Das geht um ihn, was er selber dann entscheiden will oder was er machen will. Ist alles egal.
Ganz kurz noch, dein Interesse für Handball geht in welche Richtung? Also guckst du auch europäisch insgesamt, primär deutsche Ligen oder wo, wie intensiv guckst du? Was guckst du alles oder guckst du wirklich alles, was es bis zur
Also von Ergebnisse, ich versuche schon alles anzugucken. Auch natürlich, wir haben auch viele Spieler zum Beispiel aus Litauen, die in verschiedenen Ligen spielen. Gibt es ein paar, die in Deutschland spielen, gibt es ein paar, oder jetzt nicht mehr in Frankreich, aber habe selber lange dort gespielt. Gibt es einen Spieler, der in Österreich spielt, da gibt es jemanden, der in Schweiz spielt, da gibt es in Rumänien. Ich versuche schon zu verfolgen, wie die andere Litauen alles geht, aber die Spieler, die ich angucke, das ist natürlich Frankreich, weil ich sehr lange dort war und sehr viele Freunde auch da habe. Und natürlich jetzt Deutschland oder immer auch Deutschland, weil ja, das Handball ist einfach geil hier. Und die europäischen Ligen natürlich, weil ja, das ist Top-Niveau und das interessiert mich sehr auf jeden Fall.
Okay. Was hast du denn jetzt am Wochenende? War ja ein freies Wochenende für euch. Was hast du denn da jetzt alles für Handballspiele geguckt?
Also ganz ehrlich, die Wochenende war ein bisschen anders, weil ich habe auch meinen Kumpel gehabt, der von Amerika gekommen ist. Also wir haben zusammen in der Schule gelernt, aber der hatte so eine Wochenende, wo er nach Europa müsste. Also und er war zu mir zu Besuch. Aber gestern, als wir schlafen gegangen sind, ich habe ein paar Spieler schon angeschaut, die ich verpasst habe. Und das ging um Lübeck. Ich wollte anschauen, unsere nächste Gegner. Und dann noch zwei Spieler in der zweiten Liga, die gestern gespielt wurden.
Okay, aber gar nicht Bundesliga.
Nee, also wie gesagt, gestern ging es um die Spieler, die ja mich gerade selber betrifft. Die sind am meisten angeschaut zuerst. Und ja, dann natürlich bei der Bundesliga, dann werde ich heute vielleicht nachschauen, wenn ich Zeit habe.
Ja, ja, das heißt auch wirklich, dass er jedes Spiel guckt, was irgendwie möglich ist. Aber die französische Liga, die kannst du auch sehen. Also ich glaube, deiner, die ist nicht normal im Programm. Da gibt es einen anderen Streaming-Dienst.
Ja, genau. Wie gesagt, die Handball, da auch Handball-TV und so und ja, beIN Sports und so weiter. Also ich habe alle Möglichkeiten, die Spiele anzugucken, genau.
Lob auch kommt für deine Ausübung des Mannschaftsamtes. Du bist Bierwart. Was ist da zu tun? Deine Liste sei ja schon gerammelt voll.
Also meine Aufgabe ist Bierwart und Kulturwart. Also wenn wir irgendwelche auch Veranstaltungen haben, dann muss ich auch viel Organisatorisches machen. Wobei als neuer Spieler ist das ziemlich schwer, weil ich Umgebung noch nicht so gut kenne. Aber da sind Jungs dabei, die helfen mir auch. Und ja, als Bierwart natürlich, wir müssen dann auch schreiben, ja, die Schulden, die Leute haben, zum Beispiel bei einem gefangenen Ball, kostet das eine Kiste für den Spieler und ja, muss ich alles aufschreiben und natürlich, wir haben schon ein paar Kisten dabei.
Wurden schon so viele Bälle direkt gefangen?
Ja, das passiert schon, so wie im Spiel, das auch im Training passiert das auch.
Und im Training zählt auch?
Ja, natürlich. Also okay. Ja, gut. Wir müssen auch so trainieren, wie wir auch spielen wollen.
Ja, Bierwart, soll ich einfach weitermachen?
Sehr gerne.
Ja.
Sehr gerne.
Du hast auch den Strafenkatalog irgendwie erweitert, dass eine positive Leistung auch mit einer Sanktion belegt ist. Das, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nur für Freude sorgt, aber dem Kassenwart gefällt's. Um was geht's denn da?
Ja, also das ist von meiner eigenen Erfahrung, wo ich auch in Frankreich halt verschiedene Erfahrungen habe, wie die Leute hier in Deutschland. Und damals in Frankreich, das war auch, ja, wie gesagt, wenn du in Mannschaft der Woche gewählt würdest, du müsstest als, ja, von gute Leistung dann bestraft quasi in Mannschaftskasse bezahlen. Aber wobei, das ging eigentlich nur dafür, dass wir einfach mehr Spaß an die, weil Mannschaftskasse geht eigentlich um Spaß. Wir machen diese Strafe natürlich um die eigene Regel so ein bisschen zu haben, dass keiner zu spät kommt und so weiter. Aber das geht auch ein bisschen um Spaß und ein bisschen zu lachen und ja, dass zum Beispiel, wenn wir einen Spieler in Mannschaft der Woche haben, dass er auch ein bisschen in die Mannschaftskasse reinlegt.
Ach, ich hätte es gedacht, dann das lässt man einfach alle anderen bezahlen, außer dem, der es schafft. Was kostet das denn, wenn du in der Mannschaft der Woche bist? Und welche Mannschaft der Woche zählt denn?
Ich glaube, alle Mannschaften der Woche würde das zählen. Ist egal.
Also. Dann machen wir auch jetzt eine. Ja. Wir machen eine reine BHC-Mannschaft genau. Der Woche.
Nee, aber das ist schon von der Bundesliga, natürlich, das war auch ein Witz, aber ja, das ist, glaube ich, so 10 Euro oder so. Und das passiert, wie gesagt, auch hoffentlich öfter, aber passiert auch nicht jede Woche, dass einer Spieler da jedes Mal betroffen würde. Aber es geht, wie gesagt, um Spaß.
An den ersten beiden Spieltagen war niemand in der Mannschaft der Woche. Bedauerlich, aber an diesem Spieltag, da wittere ich bei Noah Bayer und Ele Morante Maldonado gute Chancen. Also von daher könnte ein bisschen was reinkommen. Grüße gehen raus an Christopher Rudel.
Ja. Und, also wir können da gerne was aus. Also wenn wir beteiligt werden, können wir gerne hier die Podcast-eigene Mannschaft der Woche.
Ja, immer die Top 7 vom BRC. Jede Woche.
Genau.
70 Euro.
Genau. Wobei, vielleicht überlegt er sich nochmal, weil er stimmt ja wahrscheinlich selber häufiger mal damit in der Liste.
Kann passieren, ne? Ja. So 50% der Zeit wahrscheinlich, ne? Mindestens. Ja.
Dann schauen wir doch gern schon mal auf den nächsten Gegner. Dann am Samstagabend mal wieder etwas gewohntere Zeit. Samstag 19:30 geht's gegen den TuS N. Lübbecke. Ein Name zumindest, Tom, der verglichen mit manch anderer Zweitligamannschaft nicht ganz so fremd ist, weil man sich ja vor nicht allzu ferner Zeit in der ersten Liga begegnet ist. Auch wenn seitdem ein bisschen Wasser die Wupper runtergeflossen ist.
Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, wann sind die denn abgestiegen in der Corona-Saison?
Ich habe gerade auch geguckt, 21 aufgestiegen und seit der Saison 2022/23 wieder in der zweiten Liga angekommen.
Ja, aber also mit Lübecker hat man natürlich auch in der Vergangenheit davor schon Duelle gehabt. Ich sag mal, ich glaube generell ist das natürlich jetzt schon auch ein Kontrahent, wo man irgendwie weiterhin der Favorit ist. Es ist natürlich wahrscheinlich gegen die meisten Gegner so, dass man irgendwie auf dem Papier, wenn denn alle fit sind, dann wird man den BHC immer irgendwie also mindestens auf Augenhöhe oder in die Favoritenrolle hineindenken. Und das würde ich jetzt hier auch sagen, wobei die Ergebnisse, davon sollte man sich nicht täuschen lassen bei Lübecke, die hatten ja auch wirklich gute Gegner an den ersten drei Spieltagen, wie ich fand. Und haben zum Auftakt erstmal in Balingen verloren. Da werden noch sehr, sehr viele verlieren. Und auch der BRC hat da sehr oft sehr schlecht ausgesehen, bis letzte Saison dann halt mal da die Trendwende gelang. Von daher, da kann man sicher verlieren. Dann haben sie zu Hause gegen Lübeck verloren. Lübeck ist neben dem BRC momentan das einzige Team, was 6:0 Punkte hat. Das könnte heute Abend, am Montagabend, könnte GWD Minden noch nachziehen. Ja, und jetzt zuletzt dann eben die ersten Punkte geholt bei den Eulen Ludwigshafen, wo der BRC auch traditionell sehr, sehr schlecht aussieht bei den Eulen Ludwigshafen. Also von daher sicher kein, also für mich jetzt kein Gegner, der in der unteren Tabellenhälfte landet. Ich sehe die schon eher in der oberen Hälfte und von daher ist das schon eine große Herausforderung am Samstag, ja.
Aber wir haben ja von Gerdas gehört, du hast schon eigene Videoanalyse gemacht und das Lübecke-Spiel schon angeguckt. Was hast du daraus mitgenommen für euch?
Also wir müssen das noch ganz genau anschauen, zusammen mit der Mannschaft, und dass wir alles uns noch vorbereiten dafür. Aber wie gesagt, ich glaube, vor der Saison, da waren Spekulationen über die zweite Liga. Wie gesagt, ist schon super überraschend. Wir wissen nicht, wer am Endeffekt da oben stehen kann. Da gibt es viele Mannschaften, die das machen wollen. Und ich glaube, Lübeck ist eine davon. Und die wollen oben stehen. Ich weiß nicht, ob der Zielsetzung jetzt dieses Jahr sofort aufzusteigen oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber das ist auch eine Mannschaft, die will in die erste Liga zurück. Und die haben eigentlich sehr guter Kader. Die haben sehr gute Spieler. Da spielt auch ein Litauer Freund von mir. Er hat gesagt, die haben alle gute Möglichkeiten, da sich super zu entwickeln und geiles Handball zu spielen. Und ja, wie gesagt, die beide ersten Ergebnisse, die gespielt haben, die haben zwar verloren, aber diese Mannschaft kann man nicht unterschätzen. Die haben in Ludwigshafen gewonnen, wo zum Beispiel Dresden als auch Aufstiegsfavorit verloren hat. Also ich glaube, Lübeck muss man in die Augen gucken, genauso wie die alle anderen Mannschaften. Und ja, das wird sehr, sehr schweres Spiel, aber ja, wir werden versuchen, uns gut vorzubereiten.
Was denkst du so, wie du sie gesehen hast bisher, worauf wird's ankommen oder was sind die Punkte, die ihr besonders im Blick haben müsst?
Also ich glaube ganz genau, dass sie im Rückraum sehr gut aufgestellt sind. Die beiden Rückraumlinken, Heini und Wesseling, sind sehr stark. Natürlich die Mittelleute mit 1 gegen 1 Stärken auch. Und ja, die haben schon sehr großes Torgefahr von draußen. Und natürlich, wenn du auswärts spielst, zweite Liga, die Stimmung ist auch überragend normalerweise. Und ja, muss man auch uns vorbereiten, gegen die gegnerische Zuschauer auch zu spielen. So wie war das in Coburg auch. Das war zwar ein schönes Spiel, aber auch sehr schweres Spiel. Und ich glaube, das erwartet uns nichts anderes auch in Lübeck.
Ja, und der BRC ist natürlich das gejagte Team jetzt irgendwie, schon direkt am Anfang der Saison. Man hat jetzt so eine Rolle, jeder möchte der Erste sein, der den BRC dann mal knackt. Von daher glaube ich, gerade in der Fremde wird es überhaupt keine einfachen Aufgaben geben. Ne, weil so ein Spiel halt immer mal eine Eigendynamik entwickeln kann.
Hohe Dynamik entwickelt auf jeden Fall auch der Spielplan des BRC. 28.09. wie gesagt, auswärts beim TuS in Lübbecke. Am 2. Oktober dann DHB-Pokal bei Ligakonkurrent Elbflorenz Dresden in Dresden. Und am 4. Oktober dann Heimspiel gegen GWD Minden in der Wuppertaler Unihalle. Dazwischen, Tom, allerdings steht Anfang Oktober noch eine andere Auseinandersetzung an, nämlich eine gerichtliche. Der BRC trifft am Arbeitsgericht auf Ex-Trainer Jamal Naji. Worum wird's da gehen?
Also tatsächlich ist das so. Am 1. Oktober ist da schon der Kammertermin. Das heißt, ein Gütetermin ist erfolglos geblieben. Und dem Vernehmen nach geht es darum, dass Jamal Naji der Meinung ist, dass sein für die erste Liga dotierter Vertrag auch in der zweiten Liga Gültigkeit hat. Das ist ja so eine Klausel, die viele Verträge haben, ligabezogen, so nach dem Motto, so wenn man absteigt, wenn man keine Lizenz mehr hat, dann erlischt die Gültigkeit des Vertrags. Das ist in der Sportszene, in der Profisportszene gang und gäbe. Und diese Klausel gibt's auch in dem Vertrag von Jamal Naji, aber ja, er sieht es eben offensichtlich anders, weil sonst gäbe es ja keinen Anlass, vors Arbeitsgericht zu gehen. Also muss er irgendwie einen Ansatzpunkt haben, zu sagen, nee, ich möchte hier weiter beschäftigt sein oder weiter bezahlt werden. Was das genaue Vorgehen ist, das wird man dann eben im Detail dann auch an dem Kammertermin dann eben sehen.
Ja, und da der Vertrag, der eigentliche Vertrag, ja noch bis 2028 nach letztem Stand gelaufen wäre, geht es da möglicherweise auch um 3,70 Euro. Die Gegenseite da aufrufen wird.
Ja, also der Vertrag wurde ja verlängert einmal bis 2028. Das ist so, genau. Und dann ist der BRC eben abgestiegen, jetzt 2024. Und demnach eigentlich aus Clubsicht ist das Thema ja dann erledigt. Und ja, wenn der Vertrag dann eben weiterläuft, dann müsste man sich eben unterhalten. Ne? Was dann dabei rauskommt, das liegt dann eben erstmal in den Händen des Gerichts.
Ich weiß es wirklich nicht. Ist das dann der Grund? Also Jamal Naji, man sieht ihn gelegentlich bei deinen schon mal als Experten, aber er hat so keinen neuen Club oder muss er da jetzt möglicherweise auch noch warten wegen dieser Arbeitsgericht? Nee, eigentlich nicht. Ne?
Also kann ich, das weiß ich nicht.
Also aber auch, nicht, auch nichts ja, gehört, ob er mal irgendwo im Gespräch war oder sonst was?
Nee, habe ich nicht gehört. Nee. Sag jetzt auch nichts weiter dazu. Also ich habe nicht gehört, dass er irgendwie im Gespräch ist bei irgendeinem anderen Verein. Tatsächlich, wie du sagst, ist mir auch aufgefallen, dass er mir bei deinen jetzt ein paar Mal da über den Weg gelaufen ist beim Durchscrollen auf Facebook. Ne? Da hat er irgendwie eine Sendung jetzt, ne? Oder ist Teil einer Sendung. Und der ganze Fall ist halt für mich total interessant. Also finde ich jetzt nicht nur so aus BRC-Sicht, klar, da steht dann irgendwie Geld auf dem Spiel, das sei was man halt nicht ausgeben möchte mehr und nicht kalkuliert hat. Das ist natürlich immer irgendwie dann ja was Wichtiges, auch aus BRC-Sicht. Aber ich finde das Interessantere daran für die breite Öffentlichkeit ist ja, wenn das jetzt einen nachhaltigen Erfolg hätte, dann muss es ja irgendwie darum gehen, dass diese Klausel nicht gültig ist. Ne? Das muss ja dann irgendwie der ausschlaggebende Grund dann sein, nehme ich jetzt an. Und dann wäre das ja ein Präzedenzfall, weil dann würden ja viele Clubs nervös werden, die auch solche Klauseln haben, weil die ja nun wirklich in ganz vielen Erstliga-Verträgen oder im Profisport allgemein auch ich nehme auch an, in Frankreich wird das gang und gäbe sein, sowas.
Ja, klingt nach einem Fest für Juristen, Arbeitsrechtler, Vertragsjuristen. Da wird es wahrscheinlich dann wirklich auch da wird es ja darauf ankommen, wie ist es formuliert? Was kann ich reinschreiben? Wie muss ich es formulieren, damit es dann seine Gültigkeit entfaltet? Mit all dem muss ich gar das nicht auseinandersetzen. Keine Angst, wir fragen dich jetzt nicht danach. Aber was mich interessiert, wenn jemand so wie du durch und durch Handball lebt, seit er Kind ist, ist das, wenn ich dich frage, wie geht's hinter der Profikarriere irgendwann mal weiter, wenn das jetzt gerade noch kein Thema ist. Aber wäre Trainer auch für dich mal so ein Job für die Zukunft?
Also auf jeden Fall will ich etwas weiter mit Handball machen. Ich weiß nicht, also ich habe schon lange überlegt, ob ich Trainer werden wollte, weil ja, ich glaube, Handballverständnis habe ich gewissen und der ist ziemlich okay. Ich mag das Handball analysieren, anzuschauen, das würde schon passen, aber ich glaube nicht, dass ich das machen will zum Ende. Vielleicht einmal meinen Sohn trainieren irgendwann. Wir werden sehen. Aber im Profisport glaube ich nicht. Das ist schon sehr anstrengende und sehr schwere Job, finde ich. Und so wie ich die alle Trainer gesehen habe, ich habe sehr gute Verhältnis mit mehreren Trainern, mit denen ich gearbeitet habe. Aber ich sehe, dass es sehr, sehr schwere und anstrengende Aufgabe ist.
Chef-Scout.
Ja. Das. Ja, du hast ja ein paar um dich rum, Arno und Co., die da, oder Fabian, die Ratschläge geben können, welche Karrierewege es dann nach der Profikarriere noch so gibt.
Also wundert mich jetzt nicht, dass er was mit Handball machen will.
Ja. Dann entlassen wir dich aber natürlich nicht, ohne dir noch einen Tipp abzuringen für das Spiel am Samstag. Wie geht's aus, dein Ergebnistipp für das Spiel TuS in Lübbecke gegen den BRC?
Muss ich genau ein Ergebnis sagen?
Natürlich.
Ist spannender, ja. Also wir tun es auf jeden Fall.
Okay, also wir sagen, bessere Abwehrleistung wie gegen Dormagen. Bessere Angriffleistung kann ich leider nicht sagen wie gegen Dormagen, aber 30-27 für BHC.
Ah, okay, also sehr wenig Tore für BHC. Ne? ja, ich bin auch bei so einem Ergebnis, ehrlich gesagt, sagen wir mal 32-28. Übrigens verfolgst du die erste Bundesliga, wie es da gerade für Flensburg aussieht?
Nur so am Rande. Machen wir weiter. Ich habe mich am Wochenende tatsächlich auf die E-Jugend konzentriert. Deshalb.
Ja, okay. Das habe ich gemerkt. Ja.
31-28. Hattest du, nee, was hattest du jetzt gesagt?
32-28. Okay. Oder, nee, 32-26, ne?
Nee, 28-28.
Also, echt? Ja. Ich korrigiere mich. 32-26. Komm,
also plus ein bisschen,
okay. Bisschen deutlicher muss man es auch machen.
Okay, nee, dann bleib ich beim 31-28. Wir nehmen alles davon und danken Gerlach sehr für deinen Besuch. Wünschen, ja, privat alles Liebe und Gute. Grüß Frau und den Nachwuchs. Und danke dir sehr für den Besuch.
Ja, danke euch und hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Uns auch.
Danke, Tom.
Vielen Dank auch an dich. Und bitte, gerne.
Es klingt immer so authentisch bei dir.
Es ist die Wahrheit.
Ja.
Wirklich. Klinge ich so, meinst du so authentisch wie dieser ehemalige TV-Total? Clipsprecher oder was.
So kurz davor, ja.
Was ist denn jetzt? Der ist jetzt auch bei Hier gewinnst du nicht
du die gewinnst Million, nicht bei, Million bei, genau.
Ja. So, ne, ist er jetzt auch, okay.
Wir bleiben hier, wir kommen wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören, wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.